Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Im Kontext blicken wir jetzt nach Norwegen. Dort findet derzeit der Prozess gegen Anders Behring Breivik statt. Die Faust zu einem rechtsradikalen Gruß geballt, hat der Attentäter von Oslo letzte Woche den Gerichtssaal betreten. Er hatte im letzten Juli in Norwegen 77 Menschen umgebracht. Er gibt an, einen Krieg gegen die Islamisierung Europas zu führen und mit seinem gezielten Angriff gegen die politische Elite Norwegens und ihre Migrationspolitik vorzugehen. Sabine Bitter hat für Kontext mit Grete Brochmann gesprochen, die sich als Soziologin an der Universität in Oslo mit Migrationsfragen befasst, und mit Hans Stutz, der den Prozess in Oslo als Spezialist für Rechtsextremismus verfolgt.
Herr Stutz, Sie befassen sich seit Jahren mit Rechtsextremismus und Rassismus. Sie sind eigens für den Breivik-Prozess nach Oslo gereist. Heißt das, dass Sie davon ausgegangen sind, dass es sich bei diesem Attentat im Juli 2011 um eine rechtsextreme Tat gehandelt hatte?
Für mich war bereits kurz nach der Tat klar, dass es sich um eine rassistisch motivierte Tat handelt, um eine muslimfeindliche oder genauer islamophobe Tat. Und zwar, weil Breivik das ja in seinem Video, Propagandavideo, plus in seinem 1500-seitigen Manifest klargelegt hat und da eben dann klar geworden ist, welche Motivation hinter seiner Tat steht. Da hat man gemerkt, das ist Rechtsextremismus. Allerdings ein Rechtsextremismus, der nicht der alten rechtsextremen Tradition entspricht, weil ja Breivik das christlich-jüdische Europa verteidigt, im Gegensatz zu den Neonazis, die immer antisemitisch waren.
Herr Stutz, Sie haben das Manifest angesprochen, ein Text von 1500 Seiten. Haben Sie das ganz gelesen?
Nein, das habe ich bis jetzt nicht ganz gelesen. Ich habe aber im Juli mal eine erste summarische Lektüre gemacht und in der Zwischenzeit größere Teile gelesen. Und das Ergebnis hat sich bestätigt von der ersten summarischen Lektüre. Breivik ist in der Tradition der islamophoben Bewegung, die sich in den letzten Jahren in Europa ausgebildet hat, hat aber andere Versatzstücke eben hinzugenommen. Zum Beispiel die Ideologie, dass es gelte, die Linken auszuschalten. Man kann Breiviks Gedankengebäude relativ kurz zusammenfassen, dass eben nach der Niederlage von Nazi-Deutschland und dem Sieg der Roten Armee, die anderen Alliierten erwähnt er jeweils nur am Rande, hätten eben die Kulturmarxisten in Europa die politische und kulturelle Dominanz errungen, was erstens zu einem weitgehenden Zurückdrängen nationalistischer Bewegungen und zu einer Masseneinwanderung von Muslimen in Europa geführt habe. Und folglich nun die europäische Urbevölkerung zurückgedrängt werde, Europa islamisiert werde. Und um diese Entwicklung zu retten, gilt es eben nur mit kriegerischen Mitteln dagegen anzukämpfen. Im Übrigen habe, so schreibt Breivik, der Krieg bereits 1999 begonnen.
Herr Stutz, in den ersten Prozesstagen der letzten Woche hat man noch einmal erfahren, welche jahrelangen akribischen Vorbereitungen der Angeklagte für sein Attentat getroffen hat. Mit dem Handel von gefälschten Diplomen hat er ein Vermögen erworben, offenbar. Mit diesem Geld hat er Waffen beschafft und in Polen große Mengen Chemikalien bestellt, einen Bauernhof gemietet, wo er schließlich den Sprengstoff hergestellt hat. Und er hat seine Opfer bewusst gewählt. Der Angeklagte selbst hat vor Gericht versucht, sich als politischer, als rational denkender Kopf darzustellen. Was für einen Eindruck hatten Sie von diesen Auftritten?
Man muss sehen, dass eben auch größere Teile der Verhandlung direkt am Fernsehen übertragen werden und andererseits die Zeitungen Live-Ticker schalten und man eigentlich dann von Minute zu Minute aus dem Gerichtssaal informiert wird. Die Einschätzung, ob ihm dies gelungen ist, ist unterschiedlich. Nach meiner Einschätzung ist es ihm im Großen und Ganzen gelungen, sich als politisch denkender Mann darzustellen, der rational argumentiert. Es gab allerdings auch gewisse Momente der Verhandlung, wo er ziemlich schwach ausgesehen hat. Das war insbesondere da, wo die Staatsanwältin ihm nachgewiesen hat, dass die behaupteten Kontakte mit anderen Kreuzrittern, dass die nicht existieren. Und da hat er ziemlich schwach ausgesehen. Aber man muss auch sagen, das war dann nicht, dass man das als Wir bezeichnen muss, sondern als Hirngespinst eines Menschen, der vielleicht ein bisschen prahlt.
Herr Stutz, Sie haben es vorhin angesprochen, der Angeklagte gibt ja an, die Islamisierung Europas und den Kommunismus zu bekämpfen, dass er mit gewissen Gruppierungen und Organisationen verbunden sei. Welche Hinweise gibt es dafür, dass er fremdenfeindlichen, rechtsextremen Gruppierungen angehört?
Er war früher Mitglied der norwegischen Fortschrittspartei, die ja auch zu dieser Tendenz gehört. Aber da ist er ausgetreten und seither gibt es keine institutionalisierten Kontakte mehr zu anderen rechtsextremistischen oder islamophoben Parteien oder Bewegungen. Er hat versucht, mit einzelnen Exponenten Kontakt aufzunehmen, per Mail, aber damit hat es sich.
Würden Sie denn sagen, Herr Stutz, Breivik ist ein Einzelfall?
Als Massenmörder ist er ein Einzeltäter, auch ein Überzeugungstäter, aber er hat allein gehandelt. Es gibt bis jetzt wirklich keine Indizien, die das Gegenteil beweisen würden. Als Muslimfeind hat er natürlich viele Gesinnungskameraden.
Breivik gibt an, den Islamismus zu bekämpfen und aus Notwehr einen präventiven Krieg zu führen. Es gibt Norweger, die sagen, er spreche aus, was manche denken würden, aber sich nicht öffentlich zu sagen getrauten, dass sich der Islam in Norwegen und in Europa ausbreite und sie damit eben ein Problem hätten. Bekommen Sie auch solche Äußerungen zu hören, wenn Sie in Norwegen jetzt sind, mit Leuten sprechen oder einfach teilnehmen an Gesprächen, die in der Öffentlichkeit stattfinden?
In den 3 Wochen, wo ich jetzt da war, habe ich wirklich bis anhin keine solche Äußerungen gehört. Ab momentan ist es sicher nicht der Zeitpunkt für Islamophobe, sich in der Öffentlichkeit zu melden. Dazu kommt auch natürlich, wenn klar ist, dass man mit einem ausländischen Journalisten spricht. Allerdings, da muss man es auch sagen, es gibt einige islamophobe, muslimfeindliche Organisationen in Norwegen. Nicht nur die Fortschrittspartei als politischer Arm, sondern eben weitere Gruppierungen, die gegen, wie Sie sagen, Islamisierung Norwegens oder Islamisierung Europas ankämpfen.
Was sind das für Organisationen?
Es gibt die, in dem Sinne, die Anhängselorganisationen der Fortschrittspartei, die da in die Diskussion eingreifen.
Herr Stutz, es gibt in Norwegen auch Leute im politischen linken Milieu, Sozialdemokraten, die islamkritisch eingestellt sind, zum Beispiel der ehemalige Redaktor der sozialdemokratischen Tageszeitung Bergens Arbeiderblatt, Arne Tumir, der 2007 eine Organisation gegen die Islamisierung Norwegens gegründet hat, ein Sammelbecken für linke wie rechte christliche Nationalisten. Wie stark sind diese Stimmen?
Arne Tumir ist seit längerem nicht mehr Sozialdemokrat. Er war eine Zeit lang Mitglied der Fortschrittspartei und ist, so scheint es, in der Zwischenzeit parteilos.
Ja. Dann wäre er ein Beispiel dafür, dass eben in vielen nordischen Ländern, die lange sozialdemokratisch bestimmt worden waren, viele Stammwählerinnen und Stammwähler diese Neuausrichtung nach Europa nach 1989 nicht gebilligt und sich dann eben nationalkonservativen Kräften zugewandt haben.
Wie viele sind, das kann ich nicht sagen. Aber die Frage berührt ja 3 verschiedene Punkte. Erstens muss man berücksichtigen, dass die Sozialdemokratie sich 1989 weiterentwickelt hat. Das ist einerseits eine Folge der Industrialisierung in allen Ländern Westeuropas, aber auf der anderen Seite die sogenannte Modernisierung der Sozialdemokratie hat dazu geführt, dass Sozialdemokraten für Sozialabbauprojekte stehen, wie Gerhard Schröder oder eben das auch Tony Blair ist. Gerhard Schröder hat Hunderttausende von Leuten in die Prekarisierung gebracht mit dem Hartz-IV-Programm. Diese Leute, die fühlen sich sicher nicht mehr vertreten durch die Sozialdemokratie. Das andere ist, dass bei allen Krisen Leute autoritäre Gegenmodelle verlangen, also das heißt, solche Lösungen anstreben, die die Folgen der Krise auf die Schwächeren abwälzen wollen. das ist nicht Neues, das mussten die Schweizer Sozialdemokraten 1975 bei den Nationalratswahlen erleben, als sie markant an Stimmen verlor und dafür die schwarzbachschen Republikaner und die Nationale Aktion massiv dazu gewonnen haben. Und dann der dritte Teil ist eben noch, dass eben in den vergangenen 20 Jahren der Islam zu einem politischen Thema geworden ist. Zuerst als Teil des xenophoben Diskurses. Man hat die Andersartigkeit von Einwanderern dadurch betont, dass man auf ihre Religion verwiesen hat. Und heute als pauschale Diskreditierung des Islams als Religion.
Sind in den nordischen Ländern zahlreiche Parteien entstanden, die sich gegen den Islam wenden, etwa die Dänische Volkspartei, die Schwedendemokraten, die waren Finnen oder eben in Norwegen die Fortschrittspartei. Welche Bedeutung haben diese Parteien in Europa?
Diese Parteien haben in Europa je nach Land ja ganz unterschiedliche Bedeutung erhalten. In der Schweiz, die Partei, die am nächsten steht, sind ja die SVP, die größte Partei. Die Fortschrittspartei war in Norwegen die zweitgrößte Partei, hat aber jetzt an Stimmen verloren, wie auch die SVP. Dann sind eben die Parteien wie die Freiheit in Deutschland oder Flamsblock in Belgien. Sie argumentieren aber ja auch häufig nationalistisch. Es gibt zwar gemeinsame Veranstaltungen und gemeinsame Diskussionen und so, aber im Endeffekt ist es keine koordinierte Bewegung auf europäischem Niveau.
Herr Stutz, Sie haben es vorhin angesprochen, Breivik hat eine politische Geschichte. Er war während 7 Jahren ein aktives Mitglied einer solchen rechtsnationalen Partei, eben der norwegischen Fortschrittspartei. Er war dort in einer führenden Position in der Jugendorganisation tätig. Er gibt im Prozess an, dass er politische Verbindungen ins Ausland gehabt hätte. Was wissen Sie über solche Verbindungen?
Also diese Verbindungen, das kann man heute ziemlich sicher sagen, die existieren nicht. Das überrascht mich jetzt auch nicht mehr am Prozess. Ich weiß, dass unmittelbar nach der Tat vom 22. Juli verschiedenste Recherchierjournalisten zum Teil in Teams versucht haben, diese Kontakte nachzuweisen. Im Endeffekt muss man sagen, es ist nichts nachgewiesen worden. Auch die norwegische Polizei, die Ermittlungsbehörden konnten nichts nachweisen. Und die Staatsanwältin hat jetzt vergangene Woche in diesem Punkt Breivik ziemlich vorgeführt.
Für Breivik ist die Schweiz ein Vorbild, weil sie den Bau von Minaretten abgelehnt hat. Er soll immerhin sein Manifest auch an Schweizer Adressaten geschickt haben. Norwegen hat außerdem im letzten Jahr schon ein Rechtshilfegesuch an die Schweiz gestellt. Wissen Sie etwas über die Verbindungen in unser Land?
Breivik hat ja sein Manifest an viele, viele Adressen geschickt, die er irgendwo und irgendwann gefunden hat und bei sich gespeichert hatte. Diese Zusendung von diesem Manifest hat keine Bedeutung. Dass die norwegischen Ermittlungsbehörden dieses Rechtshilfegesuch gestellt hat, ist für mich vor allem ein Beweis dafür, wie seriös und umfassend die norwegischen Behörden in diesem Fall gearbeitet haben. Die haben einfach nach allen Adressaten einmal nachgefragt, um wen es sich handelt, und die haben die entsprechenden Gesuche in alle Länder dann gesandt.
Was waren das für Adressaten in der Schweiz?
Das waren Leute, die mir nicht bekannt waren.
Also Einzelpersonen?
Das waren Einzelpersonen, ja.
Breivik scheint viele Kriterien eines Terroristen zu erfüllen. Er hat im Regierungsviertel den Sitz des norwegischen Ministerpräsidenten Stoltenberg gesprengt und auf einer Insel Jugendliche ermordet, die in einem sozialdemokratischen Feriencamp waren. In seinem Manifest geißelt er die politische Elite. Im Gegensatz zu anderen Terroranschlägen soll Breivik aber eben allein gehandelt haben. Sie haben es angesprochen. Müsste man vor diesem Hintergrund von einem neuen Typus des Terroristen sprechen?
Ich glaube nicht, dass man diesen Einzelfall bereits in irgendwelchen Art und Weise generalisieren kann. Ich auf jeden Fall, ich kann es nicht.
Der Täter hat viel Zeit mit Computerkriegsspielen verbracht und hat in der Rolle eines Kreuzritters zum Beispiel Kriegspläne entworfen, sehr intensiv. Könnte es sein, dass er ein Opfer der Unterhaltungsindustrie geworden ist, dass seine politischen Statements nur eine Oberfläche abgegeben haben, eine Folie, auf der er sich, wie er sagt, als Oberkommandant der norwegischen Widerstandsbewegung hat inszenieren können, auf der er seine Tat immer hat planen und durchspielen können. Das scheinen Größenfantasien zu sein, die das Politische irgendwie übersteigen, oder?
Ich habe weder in seinem Videoclip noch in seinem Manifest Hinweise darauf gefunden, dass es einen Kausalzusammenhang zwischen seinem übersteigenden Konsum von Strategiespielen und dem Spiel Warcraft gegeben hat und seiner Tat. Und die Tatsache ist, dass er eine Tat begangen hat, die den Vorstellungen der islamophoben Bewegung einerseits und andererseits seiner Analyse der Gesellschaft entspricht. Er hat seinen Plan erarbeitet, indem er auf viele, viele Erfahrungen zurückgegriffen hat. Er hat vergangene Woche auch erwähnt, dass er die Aktionen von Al-Qaida studiert hat. Er erwähnt Fidel Castro, er erwähnt Che Guevara, er erwähnt viele, viele andere. Das hat er alles aufgenommen und dasjenige, was für ihn brauchbar war, hat er genommen. Und dann hat er eben gemäß seiner Überzeugung gehandelt.
Herr Stutz, wenn Sie jetzt bei Ihrem Aufenthalt in Oslo mit Leuten reden, was sagen Ihnen die? Wie reagiert die norwegische Gesellschaft ein Jahr danach auf das Attentat?
Das ist ziemlich unterschiedlich. Gibt es jene Leute, die direkt betroffen sind, die entweder Angehörige haben oder die Freunde haben, Freundinnen haben, die verletzt worden oder ermordet worden sind, die wollen eine wirklich umfassende Aufarbeitung, auch um später wieder als einigermaßen normale Leute leben zu können. Es gibt aber auch andere, die sagen, wir haben langsam genug. Die greifen vor allem auf das zurück, dass die norwegischen Medien, insbesondere die Printmedien, seit dem 22. oder seit dem 23. Juli vergangenen Jahres jeden Tag über Breivik schreiben und häufig auch irgendwelche Belanglosigkeiten zur Geschichte werden. Also man kann sagen, jeder, der Breivik gekannt hatte, konnte für 24 Stunden berühmt werden. Und dann gibt es auch noch Leute, ich habe da die Stimme einer Frau im Ohr, die mir gesagt hat, der Breivik-Prozess hat mit dem täglichen Leben der Norwegerinnen und Norweger nichts zu tun.
Inwiefern würden Sie sagen, Herr Stutz, zeigt sich die Bevölkerung solidarisch mit den Migranten, die einen muslimischen Hintergrund haben und von islamfeindlichen Kritikern angefeindet werden?
Ich muss sagen, ich habe jetzt in den 3 Wochen, wo ich jetzt hier bin, nichts von solchen Anfeindungen bemerkt und ich kann das in der Tat so nicht beantworten. Ich stelle einfach fest, dass es in Bezug auf die Opfer eine sehr große Solidarität gibt. Das zeigt sich im Übrigen auch jetzt wieder zunehmend vor dem Gerichtsgebäude. Rote Rosen sind ja zu einem Symbol der Trauer bzw. des Gedenkens geworden und zunehmend mehr Rosen stecken nun an Geländern oder an Bäumen oder sowas in der Umgebung des Gerichtsgebäudes. Also die Solidarisierung mit den Opfern. Ich stelle aber auch fest, dass die norwegische Gesellschaft und auch der norwegische Staat sich sehr aktiv bemüht, alle Migrantinnen zu integrieren, einzubinden und sie als Teil der norwegischen Gesellschaft leben zu lassen.
DRS2, Sie hören Kontext. Die Faust zu einem rechtsradikalen Gruß erhoben, gab der Attentäter Andres Behring Breivik an, dass er einen Krieg gegen die Islamisierung Norwegens führe und dass seine Tat nur ein Vorgeschmack auf einen bevorstehenden Bürgerkrieg zwischen Christentum und Islam sei. Folgt man dem Rechtsextremismus-Spezialisten Hans Stutz, dürfte es sich beim Täter um eine Person handeln, die ein Gedankengut verinnerlicht hat, das von Fremdenfeindlichkeit, von einer Angst vor dem Islam und einem Hass auf die Behörden und ihre Migrationspolitik geprägt ist. Schaut man sich diese Migrationspolitik aber einmal genauer an, so zeigt sich, dass Breiviks Kritik an der Realität vorbeizieht. Dies ist den Ausführungen der norwegischen Soziologin Grete Brochmann zu entnehmen, die sich seit Jahren an der Universität Oslo mit den Fragen der internationalen und europäischen Migration befasst und im Speziellen die Geschichte der Einwanderung in nordische Staaten untersucht hat. Sie hält fest, dass in Norwegen nur ein kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt ausländischer Herkunft ist. Nur gerade 12% haben keinen norwegischen Pass. Und betrachtet man die größte Gruppe der Einwanderinnen und Einwanderer, die in den letzten Jahren nach Norwegen gekommen sind, auf ihren religiösen Hintergrund hin, dann zeigt sich, dass diese nicht Muslime, sondern Katholiken sind. Grete Brochmann.
Right now and after 2004, or with the EU extension, the Polish group is by large the biggest national group in Norway right now.
Im Moment und seit der EU-Osterweiterung 2004 machen die polnischen Einwanderinnen und Einwanderer bei weitem die größte Gruppe aus. An zweiter Stelle kommen die Schweden und die drittgrößte Gruppe bilden Menschen aus Pakistan, die wir als die älteste der neuen Einwanderergenerationen bezeichnen.
As we call it in Norway.
Die meisten Pakistani kamen bereits vor 40 Jahren nach Norwegen, sagt Grete Brochmann weiter.
They started coming in the beginning of the 70s.
Sie kamen zu Beginn der 1970er Jahre. Sie bilden heute die drittgrößte Gruppe. An weiterer Stelle folgen Iraker, Somalier, Deutsche, Vietnamesen, Dänen, Iraner, Türken und so weiter.
Danish, Iranians, Turkish.
Norwegen habe zwischen 1975 und 2004 eine eher restriktive Einwanderungspolitik betrieben.
From 1975 we got a so-called immigration stop, which is misleading because it was not a stop and it was not intended to be a stop. But I mean it was a regulation to the effect that.
Damals erließen wir einen sogenannten Einwanderungsstopp, was irreführend ist, denn es war kein eigentlicher Stopp. Das war auch nicht beabsichtigt. Es war aber ein Regulativ, das bewirkte, dass nur noch qualifizierte Fachkräfte einwandern konnten, während ungelernte Arbeitskräfte aus Entwicklungsländern nicht mehr erwünscht waren. Aus diesen Ländern kamen dann nur noch Asylsuchende und Flüchtlinge. Das heißt, zwischen 1975 und 2004 wanderten Ausländerinnen und Ausländer vor allem aus humanitären Gründen ein.
So between 1975 and 2004, the major streams have been based on humanitarian grounds.
Diese Migranten haben das gleiche Recht wie Einheimische, in Notlagen staatliche Sozialleistungen zu beziehen. Zusätzlich gäbe es Integrationsprogramme. Asylsuchende und Flüchtlinge, die neu nach Norwegen kommen, haben während 2 Jahren die Pflicht, einen Kurs zu besuchen, der sie und ihre Familien in die Gepflogenheiten der norwegischen Gesellschaft einführt. Wer die Kurse nicht besuche, müsse Einbußen bei den Sozialleistungen hinnehmen. Auf die Frage, ob es Probleme bei der Integration von einzelnen Gruppen von Migranten gebe, sagt Grete Brochmann,
I mean, it's a very, very complex situation. A number of immigrant groups wouldn't cause any problems at all. I mean, right the opposite, that there would be a gain for society. But there are other groups.
Die Situation ist komplex. Viele Migrantengruppen stellen überhaupt kein Problem dar, sondern sind im Gegenteil eine Bereicherung. Dann gibt es andere Gruppen, die große Probleme haben, eine Arbeit zu finden. Und in einem großzügigen Wohlfahrtssystem kann das natürlich teuer kommen und die Öffentlichkeit viel Geld kosten.
Von Arbeitslosigkeit betroffen seien vor allem Asylsuchende, die aus Somalia, aus dem Irak oder aus Afghanistan nach Norwegen gekommen sind und ihre Familien nachgezogen haben. Sie seien für den anspruchsvollen norwegischen Arbeitsmarkt oft zu wenig qualifiziert. Das heißt, mit der Integration von Migranten aus diesen islamischen Ländern hat Norwegen ein Problem, das aber nicht auf die Religionszugehörigkeit zurückzuführen ist, sondern in erster Linie mit der mangelnden beruflichen Qualifikation zu tun hat. Die Religionszugehörigkeit sei weder bei der Einwanderung noch bei der Volkszählung ein Thema.
You see, there is no registration of a religious background, so it's not easy to tell. But I mean, there's some calculations that around 4% would be Muslim.
Man muss wissen, dass es keine Erhebung über den religiösen Hintergrund der Leute gibt. So ist es nicht einfach, eine Zahl zu nennen. Aber es gibt Schätzungen. Danach sind etwa 4% Muslime.
Mit einem Anteil von 4% an der Bevölkerung machen die Muslime in Norwegen wie auch in der Schweiz nur eine kleine Minderheit aus. Eine weitere Tatsache ist, Der Anteil der Migranten aus islamischen Ländern geht in Norwegen seit 10 Jahren zurück. Zwar gäbe es im Land einige Moscheen und in Oslo auch die eine oder andere islamische Primarschule, solche sichtbaren Zeichen des Islams seien insgesamt im Land aber nicht weit verbreitet. Politisch umstritten im Zusammenhang mit der Einwanderung seien ausschließlich Themen, die die Gleichstellung der Frauen betreffen, sagt Grete Brochmann.
There could be female genital mutilation.
Da geht es um weibliche Beschneidung, um das Tragen des Hijab und Niqab. Es geht um die Freiheit der Mädchen, in der Schule am Schwimmunterricht teilzunehmen. Meistens geht es um solche Gleichberechtigungsfragen.
Diese Fragen würden in Norwegen nach differenzierten Kriterien gelöst. So dürfen sich Frauen am Arbeitsplatz verschleiern, wenn sie damit bei ihrer Arbeit nicht behindert werden. Aber
they cannot wear hijab in the police, and that was a very, very heated debate a few years back.
Wenn aber eine Frau im Polizeidienst arbeitet, ist es ihr nicht erlaubt, einen Hijab zu tragen. Das hat vor einigen Jahren eine große Debatte ausgelöst.
Die Migrationsspezialistin verneint nicht, dass auch Norwegen, das als offenes, tolerantes und liberales Land gilt, in bestimmten Gruppen von Einwanderern Probleme ortet. Sie legt aber dar, dass diese mit der Kritik, wie sie Breivik in seinem Manifest formuliert, nichts zu tun haben. Die Gleichberechtigung der Frauen ist ihm, wie auch anderen Vertretern der rechtsextremen und islamophoben Szene, kein Anliegen. Im Gegenteil. So will er laut seinem Manifest eine Welt mit rigider, rückständiger Moral erzwingen. Eine Welt, in der Frauen sich unterordnen müssen, in der Kinder gezüchtigt werden dürfen und Männer sich als Herrscher über alles inszenieren.
So viel zum Fall Breivik. Der Prozess dauert 10 Wochen. Am 22. Juli wird ein Urteil erwartet. Das war eine Sendung von Sabine Bitter, die Sie auch im Internet nachhören können unter deres2.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf deres2.ch.